Der Zurich-Podcast. Immer auf dem Lauschenden.
You are something special and you live inside mine. I just can't ignore you.
Herzlich willkommen, liebe Freunde des gepflegten Podcasts der Zürich-Gruppe Deutschland. In Deutschland erleiden Jahr für Jahr rund 300.000 Menschen ein Schädelhirntrauma. Und damit ist diese Zahl deutlich höher als die von diagnostizierten Schlaganfällen. Über 45.000 Menschen müssen mit schweren gesundheitlichen Folgen eines Schädelhirntraumas weiterleben und etwa 1 Million Menschen sind dauerhaft auf Unterstützung durch Angehörige oder Pflegekräfte angewiesen. Zahlen, die nachdenklich machen, aber auch neugierig. Neugierig auf die Arbeit der ZNS-Stiftung. Denn die ZNS-Stiftung verfolgt das Ziel, die Lebensqualität von Menschen, die meist durch einen Unfall ein Schädelhirntrauma erleiden, zu verbessern und ihnen umfassende Teilhabe zu ermöglichen. Wie das gelingt, das erläutert heute Dr. Susanne Schäfer, Geschäftsführerin der ZNS-Stiftung, im Zürich-Podcast.
Das Interview.
Herzlich willkommen im Zürich-Podcast. Susanne, ich grüße dich.
Vielen Dank, Bernd, für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Susanne, wir haben es eben schon im Teaser gehört. In Deutschland erleiden rund 300.000 Menschen jährlich ein Schädelhirntrauma. Das ist wirklich eine bemerkenswert hohe Zahl.
300.000 Menschen, und wenn man jetzt leichte Schädelhirntraumata, Gehirnerschütterungen noch dazu rechnen würde, wären es noch viel, viel mehr Menschen, die betroffen sind durch ein Schädelhirntrauma. Das ist eine immens hohe Zahl. Wenn man sich überlegt, dass das jedes Jahr eine Summe ist, die jedes Jahr dazukommt. Und von diesen Menschen leben rund 50.000 wirklich mit dauerhaften Einschränkungen weiter, mit schwerwiegenden Verletzungen weiter, sodass man sagen kann, insgesamt gibt es in Deutschland über 1 Million Menschen, die langfristig auf die Unterstützung von Pflegekräften oder Angehörigen angewiesen sind. Das bedeutet, dass ein Schädel-Hirn-Trauma wirklich ein gesamtgesellschaftliches Problem ist und dass wir als Stiftung, die sich für diese Menschen und ihre Angehörigen engagieren, da wirklich ganz viel zu tun haben.
Wir wollen gleich nochmal ein bisschen konkreter auf das Thema Schädel-Hirn-Trauma eingehen. Aber du hast eben natürlich auch schon erwähnt, die Stiftung, der du vorstehst, kümmert sich um diese Menschen, um diese Schicksale. Erzähl doch mal ein bisschen was zur ZNS-Stiftung.
Gerne. Die ZNS-Stiftung durfte letztes Jahr ihren 40. Geburtstag feiern. Wir hatten also ein großes Jubiläumsjahr. Das war zugleich das Jahr, in dem ich die Geschäftsführung der Stiftung übernommen habe. Und die Gründungsfigur oder die Person, mit der unsere Stiftung verbunden ist, ist Hannelore Kohl, die damals als Gattin des rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten ihr Engagement für Menschen mit Schädel-Hirn-Trauma entdeckt hat, das einfach zu ihrem Thema gemacht hat und damit letztlich dafür gesorgt hat, dass Menschen mit Schädel-Hirn-Trauma, die so ein bisschen tabuisiert waren, wirklich auch in den Mittelpunkt der Gesellschaft gerückt wurden. Es wurden Therapien entwickelt, die es damals noch nicht gab, spezielle Behandlungsmethoden. Man kann eigentlich sagen, Hannelore Kohl war eine Pionierin in der Neurorehabilitation. Und da sind wir ihr sehr dankbar dafür.
Man hat das tatsächlich noch in Erinnerung, zumindest diejenigen aus der Babyboomer-Generation, wie Hannelore Kohl früher auch in großen Samstagabendshows aufgetreten ist. Wetten, das, glaube ich, habe ich in Erinnerung. Und auch für dieses Thema versuchte zu sensibilisieren und Stimmen und Sympathisanten und Unterstützer zu gewinnen. Ich glaube, es ist sicherlich schwer für eine solche Stiftung, diese Awareness zu generieren in der Gesellschaft und auch entsprechende Spendengelder zu generieren, um auf ein Thema aufmerksam zu machen, was da präsent ist. Und eingangs hatte ich diese 300.000 Fälle pro Jahr erwähnt, aber was dennoch nicht so in der Wahrnehmung der Menschen ist. Aber ihr habt ja auch heute wieder ein sehr prominentes Gesicht an der Spitze und einen sehr prominenten Präsidenten.
Das stimmt. Adel Tawil ist unser Präsident seit vielen Jahren.
Der Musiker, Adel Tawil, der Musiker.
Der Musiker Adel Tawil. Und ich habe das Vergnügen gehabt, in diesem Jahr mehrfach mit ihm auch zusammentreffen zu können. Wir haben gemeinsam einen Film gedreht in Münster, wo wir einen Betroffenen mit seiner Freundin Timo, mit Nele, besucht haben, einen Tag lang. Und Adel ist sehr engagiert für uns und unsere Belange, weil er eben selber einen Unfall hatte und in der anschließenden Reha viele Menschen mit Schädelhirntrauma kennengelernt hat und festgestellt hat, dass sie in vielen, vielen Fällen ganz oft schlechter dran waren als er. Und es hat ihn sehr beeindruckt, mit welcher Energie und welchem Lebenswillen die Menschen sich zurückgekämpft haben.
Wie viel hilft das einer Stiftung, wenn man tatsächlich so ein prominentes Gesicht an seiner Spitze weiß?
Das ist für uns in der alltäglichen Arbeit ein großer Ansporn. Es gibt zum Beispiel bei RTL, ich weiß nicht, ob du es mal gesehen hast, einen Werbespot, wo unsere Stiftung und die Arbeit mit Adel zusammen vorgestellt werden. Ich freue mich immer, wenn ich das sehe und wenn ich darauf angesprochen werde. Und das ist natürlich für uns Reichweite und Bekanntheit, die sich hoffentlich dann auch in erhöhten Spendeneinnahmen auszahlt am Ende des Tages, weil das natürlich das ist, wovon wir unsere Arbeit auch finanzieren.
Aber dennoch habe ich den Eindruck, dass die Arbeit der ZNS-Stiftung noch nicht in der Breite der Bevölkerung bekannt ist.
Das stimmt, da würde ich deinen Eindruck teilen. Und ich habe mich natürlich auch gefragt, als ich diese Aufgabe übernommen habe, warum ist es eigentlich so? Denn wenn man mit Menschen ins Gespräch kommt, ne, und gerade diejenigen, die uns auch unterstützen mit Spendenaktionen, sei es als Unternehmer oder als Privatperson, fast jeder hat jemanden in seinem Freundes-, Familien- oder Bekanntenkreis, der betroffen ist, der ein Schädelhirntrauma mal erlebt hat. Insofern, glaube ich, müssen wir einfach Übersetzungsarbeit leisten. Ja? Also allein der Gedanke oder dass wir vermitteln, Schädelhirntrauma ist auch Gehirnerschütterung. Ein leichtes Schädelhirntrauma ist die Gehirnerschütterung. Jedes Elternteil hat schon mal den Schreck erlebt, dass das Kind von der Rutsche, von der Schaukel gefallen ist und man sich fragt, was jetzt? Und wenn wir da ansetzen, und das tun wir mit vielen Initiativen im Bereich der Präventionsarbeit, Tag der Gehirnerschütterung ist da ein Stichwort, dann haben wir, glaube ich, das Eintrittstor, um zu sagen, es gibt nicht nur leichte Schädelhirntraumata, sondern auch schwere. Und was bedeutet das für ein Leben, für die Betroffenen und für die Angehörigen, wenn es ein schweres ist?
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ja gerade angesprochen hast, denn das Spektrum dieser Schädelhirntraumata ist sehr groß, von der Gehirnerschütterung, die ja häufig so ein bisschen banalisiert wird, habe ich einen Eindruck, habe ich mir den Kopf gestoßen, Gehirnerschütterung, naja, egal, Leben geht weiter, ich mache alles, ist vielleicht schon ein essentieller Fehler, weil man da vielleicht auch schon was riskiert?
Jein, es ist gut, sensibel zu sein an der Stelle, weil eine Gehirnerschütterung eben nie nur banal ist, sondern man muss immer genau hingucken. Gibt es Folgen? Gibt es vielleicht auch Folgen, die erst eine Woche oder einen Monat später auftreten? Dann muss man nochmal den Arzt aufsuchen. In aller Regel, und das finde ich immer gut, dass wir das eben zur Beruhigung auch sagen können, heilt eine Gehirnerschütterung folgenlos aus, wenn man sie dann gleich auch richtig erkennt und behandelt.
Wie erkenne ich sie denn als Laie oder als Mutter oder Vater, wenn, wie du sagst, das Kind von der Schaukel, vom Klettergerüst gefallen ist und ich habe den Eindruck, oh, das ist jetzt nicht direkt schon wieder in Ordnung, sondern das Kind klagt über Beschwerden. Wie erkenne ich, dass es möglicherweise eine Gehirnerschütterung oder sogar Schlimmeres sein könnte?
Ich habe tatsächlich auch bei meinen Kindern, als sie noch klein waren und ich noch nicht bei der ZNS-Stiftung gearbeitet habe, immer so landläufig gedacht, naja, wenn das Kind sich nicht übergibt über Nacht, dann ist alles in Ordnung, ist es keine Gehirnerschütterung. Und wir haben in Zusammenarbeit mit der Concussion-Klinik an der LMU in München, die da große Expertise haben, einen Test entwickelt, den sogenannten KICS-Test, wo man gerade eben bei Kindern Symptome einer Gehirnerschütterung erkennen kann.
KICS.
Genau, KICS. Und zwar, es war so ein bisschen die Idee, das analog zum FAST-Test zu machen. Und wir haben gesagt, es gibt einfach bestimmte Symptome, worauf man achten muss. Man muss auf den Kopf, K wie Kopf, achten, auf Empfindlichkeit, ja, E wie Empfindlichkeit, ist man besonders schlecht gelaunt oder ähnliches, Konzentration, ist man vergesslich, durcheinander oder ähnliches und gibt es Schlafstörungen, da ist das S für Schlaf. Und das Wichtige ist eben, bei einer Gehirnerschütterung, wenn die Symptome nicht extrem auffällig
muss
sind.
Muss alles in gleichem Maße vorkommen oder nur eins oder zwei dieser Symptome?
Also es kann auch nur eins sein. Was uns an der Stelle sehr wichtig ist, ist einfach sensibel zu sein, dass diese Folgen nicht nur 24 Stunden nach dem Ereignis auftreten, sondern eben möglicherweise auch erst eine Woche, einen Monat später. Und dass man dann sehr genau hingucken muss und das wieder in Verbindung bringen muss mit diesem Ausgangsereignis. Deswegen war unsere Idee, wir haben eine kleine Postkarte entwickelt, die halte ich jetzt quasi in die nicht vorhandene Kamera, wo wir gedacht haben, dieser Kekstest muss eigentlich an jeder Pinnwand in der Küche hängen, in jedem Kindergarten, in jeder Grundschule, damit man, wenn etwas passiert ist, das mitgeben kann und sagen kann, seid sensibel.
Jetzt an alle Zuhörer, wo kriege ich die Karte her oder zumindest den Hinweis, was hinter Keks steht? Irgendwo bei euch auf der Webseite?
Genau, auf der Website können wir auch gerne zuschicken. Wir haben jede Menge Materialien im Bereich der Prävention. Ich freue mich über eine E-Mail. Schreiben Sie mir, ich schicke Ihnen das zu.
Okay, also Interessenten einfach an die ZNS-Stiftung schreiben und dann kommt schon das entsprechende Infomaterial und auch der Hinweis auf den Kekstest zu Ihnen.
Genau. Und das vielleicht noch als Einordnung, das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, das bezieht sich natürlich auf leichtere Gehirnerschütterungen. Im Akutfall, wenn das Kind bewusstlos ist oder so, dann muss man sowieso sofort den Notarzt rufen und dann laufen ganz andere Wege der Rettung ab. Das ist wirklich etwas, wenn man sich nicht sicher ist, dass man sein Kind anständig beobachtet.
Okay, das ist im Grunde die, sagen wir mal, die leichteste Form eines Schädelhirntraumas. Aber dann dieses diagnostische Spektrum, das ist ja groß. Mhm. Was kann denn da im schlimmsten Fall passieren? Oder was sind so die schlimmsten Fälle, die ihr dann auch betreut und wo ihr zur Seite steht?
Jetzt bin ich keine Medizinerin und kann dir nicht hier mit exakter Präzision sämtliche Symptome erläutern. Aber es reicht eben von Konzentrationsstörungen, die ein Leben lang bleiben, schnellere Ermüdbarkeit, Geräuschempfindlichkeit hin zu motorischen Einschränkungen, was das Gehen angeht, eine Halbseitenlähmung kann entstehen, bis hin auch zu einem Wachkoma. Also das ist ein großes Spektrum. Und in unseren Seminaren, die wir anbieten für Betroffene und ihre Angehörigen, haben wir auch dieses Spektrum vertreten. Mhm. Da erlebst du Menschen, wo du denkst auf den ersten Blick, ach, die haben doch gar nichts. Und dann stellt sich im Gespräch raus oder im Miteinander über die zwei Tage, die man zusammen ist, derjenige muss sich zurückziehen, braucht eine Auszeit, sagt, ich gehe mal raus, mir ist es zu laut, kommt mit einem Kopfhörer oder mit einer dunklen Sonnenbrille. Wir haben aber eben auch die Familien, die mit ihren schwerstbehinderten Kindern kommen und wo wir dann eben auch versuchen, ein Programm zu gestalten.
Wir hatten eingangs einen vielleicht nicht ganz zulässigen, aber immerhin Zahlenvergleich zu der Zahl der Schlaganfallfälle in Deutschland gezogen. Was ist denn der Unterschied in der Ursache zwischen einem Schädel-Hirntrauma oder einem Schlaganfall? Das Schädel-Hirntrauma ist immer durch externe Einflüsse erzeugt?
Genau. Also von einem Trauma spricht man, wenn es eine nicht erworbene Hirnschädigung ist. Und das ist sozusagen auch das Spektrum derer, um die wir uns qua Satzung
also
kümmern dürfen.
Beispielsweise ein Sturz
genau.
oder ein Schlag auf den Kopf.
Genau.
Und das erzeugt dann ein solches Trauma. Und da sind die Ursachen ja manchmal, also sie klingen ja fast banal. Ein einfacher Sturz vom Fahrrad oder vom Klettergerüst oder von der Leiter kann tatsächlich zu einem solchen Trauma führen.
Tatsächlich ist es wirklich erschreckend zu sehen, wie viel dir im Alltag passieren kann, wo du einfach nicht damit rechnest. Ich habe eine junge Frau kennengelernt, die war auf einem Musikfestival, großer Musikfan, und die ist einfach aus dem Stand an der Bordsteinkante umgekippt und so unglücklich auf den Kopf gefallen, dass sie jetzt schwerste
Also gar
Folgen,
nicht aus einer Bewegung heraus, sondern aus dem Stand.
Einfach aus dem Stand gestolpert. Und sie ist, hat spastische Lähmungen, kann letztlich nicht mehr richtig artikulieren und sprechen, also hat wirklich auch deutliche Beeinträchtigungen. Ich habe sie erlebt auf einem Seminar, wo wir abends Karaoke gesungen haben. Und es war wirklich verblüffend, weil sie sicherlich diejenige war unter den 20 Menschen auf diesem Seminar, die die stärksten Beeinträchtigungen hatte. Und dann hat sie wirklich beim Karaoke eines ihrer Lieblingslieder mit einem unendlich langen Text fehlerfrei von A bis Z vorgetragen, wo ich wieder gedacht habe, wow. Also unterschätzt die Menschen mit Schädelhirntrauma nicht, weil ja, da gibt es dann doch Dinge, die aus dem alten Leben noch wieder aufblitzen, die großartig sind. You are something special and you live inside my mind. I just can't ignore you if you are walking around. Since I don't know you, something's changing in my life. In my life.
Wenn man mal so ein bisschen einen Schritt weiter denkt. Ihr seid angetreten, um diesen Menschen Unterstützung zu leisten, auch den Angehörigen, die diese natürlich ganz dringend benötigen, weil man ja von jetzt auf gleich plötzlich in eine Situation kommt, die man sich nicht gewünscht, geschweige denn ausgemalt hat. Wo genau liegt eure Unterstützung auf diesem Weg?
Wir sind ganz oft Erstanlaufstelle. Tatsächlich, wenn ein schlimmer Unfall passiert ist, rufen uns Angehörige an, noch aus dem Krankenhaus, um überhaupt zu sortieren, was ist passiert, wer kann mir helfen, die Diagnose zu verstehen, wo finde ich Ansprechpartner, gerade auch nochmal beim Thema Gehirnerschütterung, welche Spezialisten gibt es in Deutschland. Da haben wir einen dreiköpfigen Beratungs- und Informationsdienst, zwei Sozialarbeiterinnen, eine Psychologin, die ja praktisch die ganze Woche Anlaufstelle sind, angerufen werden können, per Mail beraten, über Videosprechstunde beraten. Und ich bekomme oft mit, weil neben mir im Büro meine Assistentin auch das Telefon oft annimmt, wie verzweifelt viele sind, wenn sie uns anrufen und wie dankbar, dass wir sagen, ja, sie sind bei uns genau an der richtigen Stelle, wir können ihnen helfen.
Wie sieht so eine Hilfe dann konkret aus? Also natürlich, ihr beratet, ihr gebt erstmal Auskunft, Orientierung, versucht es einzuordnen, vielleicht auch die Unsicherheit zu nehmen, weil ihr möglicherweise mehr Zeit oder eine andere Qualität von Zeit habt, als das die Ärzte im Krankenhaus haben. Wie konkret könnt ihr in der Situation helfen?
Das Wichtigste ist im ersten Moment, würde ich sagen, erstmal das Erklären. Das Zuhören, das Erklären, was ist eigentlich passiert? Und dann leisten wir Hilfe dazu, den Alltag neu zu gestalten. Wir beraten, welche Ansprüche gibt es? Wie kann man mit Krankenkassen umgehen? Welche Angebote in der Reha gibt es, in der Nachsorge? Wo gibt es Spezialisten? Das ist das eine. Und das andere ist sicherlich aber auch, wenn man dann ein bisschen wieder Fuß gefasst hat, einfach über die Angebote unserer Akademie auch Gleichgesinnte zu treffen. Wir haben Seminare für Betroffene, aber auch für Angehörige. Und ich erinnere mich an ein Seminar hier in Köln, wo wir am Ende eine Feedbackrunde gemacht haben. Wir waren zusammen im Zoo und Ähnliches. Und dann sagte eine junge Frau, am Ende bist du nicht mehr anders, sondern normal. Oder hier bist du nicht mehr anders, sondern normal. Und das fand ich so eine tolle Rückmeldung, ja, weil ich gedacht habe, ja, genau darum geht's, ja, sich keine Gedanken mehr darum machen zu müssen, welche Einschränkungen habe ich, welche hat jemand anders, werde ich schief angeguckt, wenn ich länger brauche oder mein Bein nachziehe. Einen Raum zu schaffen, wo man dies erleben kann und da eben auch Kraft schöpfen kann für den herausfordernden Alltag, das ist eben eines der Unterstützungsangebote, was wir anbieten können.
Ihr habt ja viele hundert Beratungsgespräche im Jahr. Da müssen Menschen eine entsprechende Expertise haben. Das kostet natürlich auch Geld. Wie kommt ihr an die Mittel, die ihr dafür benötigt?
Es ist super, dass du das Stichwort Geld in den Mund nimmst, weil das ist das, was ich eigentlich auf der Zunge hatte zu sagen, nachdem ich gerade so begeistert von unseren Seminaren erzählt habe. Die Veranstaltungen, die Beratung und alles, was wir anbieten für Betroffene und Angehörige, ist kostenfrei. Und das ist uns ganz wichtig, weil wir einfach ja auf diese Weise gar keine Hürde aufbauen, sondern sagen, jeder, der Beratung braucht, bekommt Beratung von uns. Und tatsächlich ist es so, dass wir unsere Angebote über Spendengelder finanzieren. Wir haben ein Stiftungskapital, wo wir natürlich Erträge generieren, aber ganz, ganz viel kommt über Spenden von Privatleuten, über Unternehmenskooperationen, über die kreativsten Aktionen von Menschen, die sagen, wir sammeln über einen Weihnachtsmarkt oder ähnliches Spenden für die ZNS-Stiftung. Und das ist wirklich großartig, dass wir da einfach ja, die Mittel bekommen, die wir brauchen, um unsere Arbeit kostenfrei anbieten zu können.
Ihr habt ja auch eine Partnerschaft, eine Kooperation mit der Zürich-Versicherung seit geraumer Zeit. Mhm. Wie ist das entstanden?
Wie es entstanden ist, ist eine gute Frage. Als ich angefangen habe in der Stiftung vor 2 Jahren, da war das schon in der Anbahnung. Und ich war natürlich total gespannt, wie wir das Ganze ausgestalten. Und die Förderbeziehung bezieht sich vor allem auf die Präventionsarbeit, die wir leisten bislang. Unsere Initiative Schütz deinen Kopf wird von der Zürich mit einer großzügigen Spende unterstützt. Und wir haben viele, viele Begegnungen bereits gehabt mit euren Mitarbeitern in verschiedensten Kontexten. Und das Schöne ist zu erleben, dass es wirklich eine sehr lebendige Beziehung ist. Mehr als eine Spendenbeziehung, würde ich sagen. Du hast vorhin das Stichwort Expertise genannt, es braucht Expertise. Wir haben beispielsweise im Februar diesen Jahres hier bei euch mit Mitarbeitenden der Zürich eine gemeinsame Schulung gehabt, unsere Mitarbeiter und Zürich-Mitarbeiter, zum Thema Folgen eines SHT, also Folgen eines Schädel-Hirntraumas. Wie äußert sich das? Wie geht man mit diesen Menschen um? Das war großartig.
Es gibt ja sogar ein bisschen Geschichte in der Kooperation. Vor über 10 Jahren gab es schon mal eine gemeinsame Aktion mit der ZNS und Abus und Zürich und der Deutschen Verkehrswacht, wo wir unter dem Motto Fahrradhelm macht Schule ebenfalls schon mal für diese Thematik Aufmerksamkeit erzielen wollten und sensibilisieren wollten. Und da ging es auch genau um diese Fälle, wo man einfach darauf hinweist, wie schnell kann da was passieren im Rahmen eines Unfalls und welche Folgen können entstehen und wie kann ich präventiv arbeiten, wie kann ich also versuchen, solche schlimmen Unfallfolgen zu vermeiden.
Ja.
Und ich glaube, an der Brisanz des Themas hat sich bis heute leider, muss man natürlich auch sagen, nicht viel geändert. Merkt ihr, dass in der Bevölkerung mittlerweile die Sensibilität größer geworden ist für dieses Thema? Oder ist es auch ein bisschen ein Kämpfen gegen die Windmühlen?
Also es ist vielleicht ein steter Tropfen hüllt den Stein, ja, und wir müssen immer und immer wieder drüber reden. Ich habe mir im Vorfeld unseres heutigen Gesprächs auch nochmal die Zahlen angeguckt. 2023 hat die Unfallkasse NRW 25.000 Schulwegunfälle gemeldet. Ja, also 3 Kinder sind da auch tatsächlich verstorben. Ein Großteil dieser Unfälle sind Wegeunfälle auf dem Fahrrad, wo es auch um das Thema Helmtragen geht. Wir haben in diesem Jahr das 20. Jubiläum unseres Wettbewerbs Go Ahead, den wir mit der Unfallkasse NRW und dem Ministerium in Düsseldorf veranstalten. Wir haben ihn damals initiiert, die Unfallkasse hat übernommen. Und das Thema ist tatsächlich sicherer Schulweg in allen Variationen. Da muss man sagen, da ist an vielen Stellen, in vielen Schulen, die auch zum Teil seit Jahren engagiert dabei sind, ganz viel passiert, aber immer noch nicht genug. Und vor allem auch mit Blick auf die Eltern letztlich nicht genug. Ich fahre jeden Morgen mit dem Fahrrad von Bonn-Beuel auf den Hartberg, das sind so 25 Minuten, abends wieder zurück. Und ich könnte eigentlich alle 5 Minuten stehen bleiben, weil ich wieder jemanden sehe, einen Elternteil ohne Helm auf dem Fahrrad, das Kind dann immerhin im Anhänger mit einem Helm, wo ich denke, ne, zu sagen, ich kann Fahrrad fahren, mir passiert nichts, hilft einem in dem Moment nicht, wo einem die Vorfahrt genommen wird, eine Katze zwischen die Speichen läuft oder sonst was. Und ein Helm ist da einfach ein guter Schutz. Der kann einen schlimmen Unfall nicht verhindern, aber er kann die Schwere der Folgen abmildern.
Ja.
Und das ist etwas, das können wir, glaube ich, jeden Tag jedem 20 Mal sagen.
Könntest du denn eine Zahl nennen, ein Verhältnis nennen, wer am meisten von diesen SHT-Diagnosen da betroffen sind? Sind es Kinder, sind es Schulkinder auf dem Weg zur oder von der Schule? Sind es Erwachsene, die mit dem Fahrrad ins Büro fahren? Gibt es da eine auffällige Häufung?
Ja, es gibt mehrere Peaks. Tatsächlich bei Kindern und Jugendlichen ist ein Peak. dann vielleicht so ein bisschen nochmal in der Sturm- und Drangzeit zwischen 20 und 30, wo auch viel Extremsport vielleicht betrieben wird. Dann gibt es so eine Abflachung der Kurve.
Also das sind dann nicht unbedingt Wegeunfälle, sondern dann sind es Sportunfälle.
Genau, im Sport, im Verkehr, aber auch schlicht und einfach im Alltag. Und dann kommt, was man eben nicht vergessen darf, nochmal ein großer Peak bei den Senioren, wo es zum einen um Stürze geht im Alltag, was vielleicht noch man sich noch vorstellen kann, wo es aber auch um Fahrradfahren geht, um E-Bike-Fahren geht, diese ganzen Dinge, die tatsächlich in den letzten Jahren sehr zugenommen haben.
Wahrscheinlich genau mit den E-Bikes, die ja eine hohe Geschwindigkeit ermöglichen. Und dann für ältere Personen, die das vielleicht dann auch von der Koordination nicht mehr so richtig einschätzen können oder letzten Endes aufgrund von Fehlern Dritter in eine Situation kommen, ja, wo sie einfach dann zum Sturz kommen und sich eine schwere Schädelverletzung.
Wir haben in diesem Sommer ein Angebot mit der Bonner Polizei gemacht, mit der Verkehrswacht auf dem Bonner Münsterplatz und sind da eben auch mit Passanten ins Gespräch gekommen und es war nicht nur ein Senior dabei, der dann gesagt hat, ich kann ja Fahrrad fahren, ich fahre 50 Jahre unfallfrei und dann war ich immer ganz froh, dass nicht nur ich
gesagt, er hätte noch mal Jod hier.
Ja, gerne, genau. Ne? Und dass nicht nur ich da insistieren musste, sondern dass auch der Herr von der Polizei sehr deutlich gesagt hat, dass
aber bekommt ihr solche Menschen wirklich gedreht im Kopf? Also kann man da, ein großer Autohersteller hat mal gesagt, umparken im Kopf. Bekommt ihr das hin, dass Leute wirklich einsehen, naja, okay, ich habe zwar jetzt vielleicht 50, 60, 70 Jahre keinen Helm getragen, aber das Risiko für mich wird größer und das Leid für mich und vielleicht meine Angehörigen wird größer. Mhm. Gelingt das durch Aufklärung oder läuft man da gegen eine Wand?
Es gelingt hin und wieder und ich glaube, es gelingt oder meine Erfahrung ist, es gelingt immer dann, wenn wir Geschichten erzählen können. Wenn wir aus einer persönlichen Betroffenheit heraus sagen können, ich kenne jemanden, dem ist das und das passiert und sobald man da eine persönliche Verbindung herstellen kann zu diesem Unfallereignis, zu jemandem, den ich kennengelernt habe, von dem ich erzähle, dann merke ich, dass da schon ein Nachdenken auch einsetzt. Aber natürlich ist man im Alltag träge und muss das einfach auch eingeübt werden, immer wieder. Das Helm aufsetzen muss so selbstverständlich sein wie Zähneputzen morgens, dass man gar nicht mehr drüber nachdenkt.
Ist die Frisur dann lieber als die Sicherheit auf dem Kopf?
Ich habe auch pubertierende Kinder, wo wir tatsächlich über das Thema Frisur auch viel reden. Aber
gibt es Tipps? Kannst du unseren Hörern einen Tipp geben? Wie kann man Eltern argumentativ aufrüsten?
Tja, es ist schwierig. Also ich habe tatsächlich, ich war in Godesberg auf der Akut-Frühreha-Station, wo ein junger Mann lag, dem sie die Schädeldecke abgenommen haben, dann werden natürlich die Haare alle abrasiert, ja. Und in unserer gemeinsamen Aktion vor 10 Jahren gab es den Slogan, die Frisur ist zerstört durchs Helm tragen, auf der Intensivstation tragen alle Glatze. Bisschen krass und radikal, aber am Ende muss man sagen,
dann wird es verstanden.
Ja, ob es verstanden wird, aber zumindest kann man es versuchen und sagen, das ist ja nun wirklich zweitrangig und es muss einfach selbstverständlich werden, den Kopf zu schützen, weil das ist mit das Kostbarste, was wir haben.
Das stimmt. Ich glaube, zum Jahresbeginn ein ganz guter Auftakt, ein wunderbarer Appell, sich vielleicht auch einen Vorsatz zu nehmen, künftig einen Helm zu tragen, nicht nur auf dem Fahrrad, sondern auch die Kinder, die du eben erwähntest, die dann in den Anhängern oder in den Lastenrädern sitzen, denn auch die können bei einem Unfall natürlich dazu Schaden kommen. Ganz wichtig, herzlichen Dank, liebe Susanne, dass du heute warst in unserem Zürich-Podcast. Uns ein bisschen Einblicke gegeben hast in die Arbeit der ZNS und vor allen Dingen aufmerksam und sensibel gemacht hast dafür, wie wichtig es ist, seinen Kopf zu schützen. Vielen Dank dafür.
Vielen Dank, Bernd.
Dies war der Zürich-Podcast, eine Produktion der Zürich-Gruppe Deutschland. Am Mikrofon war Bernd Engelin.